Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit dem Filmkünstler Harun Farocki, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Mit der Bezeichnung fängt es schon an. Filmemacher wäre viel zu wenig und Künstler allein würde einen wichtigen Strang von Harun Farockis Arbeit negieren, nämlich das Augenmerk darauf zu lenken, wie die Dinge, die unser Leben ausmachen, entstehen. Er ist also viel mehr Beobachter der realen als Schöpfer von künstlerischen Welten. Zurzeit ist auf der Mathildenhöhe in Darmstadt die Ausstellung Serious Games, Krieg, Medien, Kunst zu sehen, die Harun Farocki kuratiert hat. Herr Farocki, herzlich willkommen hier in HR2 Kultur. Lassen Sie uns mit dieser Ausstellung beginnen. Im Grunde ist der Zusammenhang zwischen Krieg und Medien ja das Thema des 20. Jahrhunderts gewesen. Kein Krieg war medial so präsent wie der Irakkrieg, aber auch schon der Vietnamkrieg ist ein Krieg gewesen, der eine nie dagewesene Präsenz in den Medien, zumal im Fernsehen, fand. Kommt jetzt im 21. Jahrhundert die Kunst, das heißt die künstlerische Aufarbeitung dazu?
Erstmal noch eine ganz kleine Korrektur. Ich bin nicht der Kurator dort, sondern Antje Ehmann ist die Kuratorin und ich arbeite da mit ihr mit.
Um das kurz noch zu erklären, Antje Ehmann ist Ihre Ehefrau. Sie sind ein lange eingespieltes Team, haben viele Projekte zusammen gemacht. Insofern eine Co-Kuratorenstelle, die Sie dort einnehmen.
So ist das ja, eine Co-Kuratorenstelle, eine Beraterstelle. Sicher ist die Frage erstmal, dass die Medien sich so sehr am Krieg beteiligt sind. Das ist ja in dem letzten Jahrhundert von Krieg zu Krieg fortgeschritten. Also man könnte ja auch sagen, dass der Erste Weltkrieg einen großen Schub für die Medien bedeutete, wenn man an die Entwicklung von Telefon und Radio denkt. Der Zweite Weltkrieg, darauf hat ja Friedrich Kittler vor allen Dingen in seinen Arbeiten hingewiesen, mit der Entwicklung von Stereoton, der ja eigentlich nur gedacht war, damit die Bomberpiloten auf zwei Ohren verschiedene Dinge hören können. Und so wurde der eingeführt. Und diese etwas unheimliche Idee, dass die Unterhaltungstechnologie so kriegsgeboren ist, darauf hat er irgendwie stark angespielt.
Und der Friedrich Kittler hat ja wörtlich gesagt, dass das Radio, also unser Medium hier, aus dem Missbrauch von Kriegsgeräten entstanden ist. Sehr schön, Missbrauch in der negativen Konnotation als eine positive Schöpfung von etwas Künstlerischem.
Auch Künstlerischem, darüber können wir noch reden. Jetzt muss ich noch mal zu Ihrer ersten Frage zurückkommen. Der Krieg und die Medien haben stark etwas miteinander zu tun und man könnte auf die Idee kommen, dass die Kriege so ab Irak 91, die ja nicht mehr so die gesamte Gesellschaft mobilisieren, tatsächlich mobilisieren. Also denken wir daran, dass im Zweiten Weltkrieg die Menschen sogar in Kanada gehungert haben für den Krieg. Also ich habe Plakate gesehen während des Zweiten Irakkriegs, da war ich zufällig in Kanada, wo drauf stand, werft eure Knochen nicht weg, die werden zum Leimmachen gebraucht, esst eure Hühner nur einmal in der Woche und solche Dinge. Und in einer solchen Weise betrifft der Krieg ja die Kriegsführenden. Manche schon, aber jedenfalls nicht die in der reichen Welt, betrifft er sie ja nicht mehr. Zugleich wird er ein Medienereignis. Da könnte man sich vielleicht fragen, ob das irgendwas mit, dass der Krieg ein Unterhaltungsgegenstand auch geworden ist, dass er eine solche Rolle einnimmt, wo er sie doch tatsächlich nicht wirklich einnimmt. Und der Krieg ist ja auch wirklich nicht mehr die Basis des ökonomischen Reichtums, also nur im anachronistischen Bereichen, wie eben bei Energie, wenn es um Öl geht und solche sterilen Wertschöpfungen, da jetzt auch Coltan oder so, da fällt man in so spätimperialistische Anwandlungen zurück, aber eigentlich weiß jede vernünftige Ökonomie, dass sie sich nicht auf die Gewinnung von Territorien mit Kriegsmitteln stützen sollte. Das ist auch nicht mal, das rechnet sich nicht einmal, wie man so schön sagt. Also früher, das war noch nach dem ersten Krieg gegen den Irak, Zählung ist zweifelhaft, ich meine jetzt den um 91, da sind ja die Dollarkurse noch stark gestiegen nach den ersten gewonnenen Entscheidungsschlachten und mittlerweile hat sich rumgesprochen, dass die Verschuldung durch einen Krieg so unglaublich hoch ist und die Kurse steigen nicht mehr, wenn man die Entscheidungsschlachten gegen Saddam gewinnt oder mit der Hilfe der Nordallianz die Talibans vertreibt. Jetzt die Frage nach der Kunst. Die Kunst ist einfach, geht ja um die bildende Kunst oder die Kunst, die mit hauptsächlich visuellen Mitteln arbeitet, manchmal auch mit konzeptiven und visuellen Mitteln. Also auch eingesteht, dass sie kaum das zeigen kann, wovon man spricht, also was man ansprechen will, sondern dass man es eher denken lassen kann. Die hat sich natürlich immer damit beschäftigt. Also das, auch schon im ganzen 20. Jahrhundert hat sich die Kunst damit beschäftigt. Ich denke an ein wunderbares Bild von Otto Dix aus dem Ersten Weltkrieg, wo er die Schützengrabenlandschaft einfach wie eine poetische Landschaft gemalt hat, als ob das so eine Anschauungslandschaft wäre mit Agrikultur und Geviech, aber es ist natürlich diese mörderische Landschaft. Aber die Ironie liegt ebenso darin, dass er diese alte Form des Landschaftspanoramas auf einen ganz anderen Gegenstand anwendet. Also das wäre auch schon eine Art von Medienkritik und oder Kritik der eigenen Mittel und Untersuchung der eigenen Mittel. Und das ist auch etwa das, was unsere Ausstellung vorhat.
Kommen wir mal auf die Medialität. Ich glaube, dass der Krieg immer medial vermittelt war. In dem Moment, wo Menschen an ihm teilnehmen, haben sie versucht, es irgendwie auf Höhlenwände zu malen, in Kriegsepen zu bannen, in Kriegsromane, Gedichte und so weiter, bis irgendwann die elektronischen Medien dazu kamen. Also der Film jetzt mal als Vorläufer von elektronischen Medien dazugerechnet. Was hat sich denn fundamental verändert in der Medialität des Krieges?
Ja, das, was Kittler noch ausgearbeitet hat, diese Konversion, dass eine Technik dann später konvertiert wird zu einer friedlichen, umgekehrt natürlich auch, dass der Computer eben aus der Dekodierung der Geheimdienstarbeit im Zweiten Weltkrieg entstanden ist und dann zu der generellen Maschine überhaupt geworden ist. Das ist ja eigentlich das Einzige, was unser Leben tiefgehend verändert hat in den letzten 50 Jahren, sagen wir mal in der Nachkriegszeit. Als ich ein Kind war, las ich gerne solche Magazine wie Hobby und da las ich immer, dass mit 1985 würden wir alle mit dem Hubschrauber eigens, also jeder mit dem eigenen Hubschrauber zur Arbeit fliegen und wir würden unterirdische Städte in gläsernen Kugeln haben und all diese Dinge sind nicht eingetreten. In Berlin fährt man von Potsdam nach Berlin etwas langsamer mit der S-Bahn als vor 110 Jahren. Das ist eigentlich alles gleich geblieben, nur der Computer und den hat keiner vorhergesehen in diesen Science-Fiction-Konstruktionen, der hat alles völlig geändert. Damals war das eine Konversion einer Kriegstechnik und heute sind die Medien oder die Kommunikation über Bilder und über Rechner Teil der Kriegsführung geworden. Also ich habe mal den Begriff operative Bilder dafür versucht, bei diesen sogenannten intelligenten Waffen, um dieses skandalöse Wort mal zu zitieren. Bei diesen intelligenten Waffen arbeiten ja Bilderkennungssysteme und diese Bilder sind nicht mehr dazu da, um Menschen zu belehren oder zu unterhalten, sondern sind dazu da, um Berechnungen möglich zu machen. Sie sind eigentlich gar nicht für das menschliche Auge bestimmt. Sie sind eigentlich nur zur Überwachung des Rechenvorgangs, werden sie zwischendurch ausgeworfen, so wie unsere Privatrechner irgendwelche Darstellungen auf dem Display machen, damit wir verstehen, und an welcher Stelle der Operation wir gerade sind. Aber das braucht natürlich der Rechner eigentlich nicht. Und diese Form von operativen Bildern ändert ja wirklich den Status des Bildes in der Gesellschaft. Also das sind eine andere Gattung von Bildern, als Kino und oder Film und Fotografie zuvor erfunden wurden, hatten die ja am Anfang auch einen großen Grad an naturwissenschaftlicher Verwendung, experimentelle Bedeutung. Und das ist dramatisch zurückgegangen. Aber plötzlich sind Aufnahmen und Bilder durch diese Bildverarbeitung und durch die Operationen des Erkennens und des Verfolgens wieder wichtig geworden. Also insofern rücken die Bilder auch aus ihrer esoterischen Vereinsamung, aus ihrem Elfenbeinturm, so wie ähnlich wie man das bei Pferden sagen kann. Sie müssen plötzlich wieder Lasten tragen und sind nicht nur so Wochenendtiere. Das ist ja auch irgendwas Interessantes und Positives. Auch wenn das jetzt mit dem Krieg zu tun hat. Das hat ja nicht nur mit dem Krieg zu tun. Es könnte bedeuten, dass die Bilder aus diesem rein illustrativen Zusammenhang, in dem sie meistens benutzt werden, auch im Netz, wieder woanders hinkommen.
Lassen Sie uns mal in die Perspektive des Zuschauers wechseln. Wie verändert sich die Position des Zuschauers, der ursprünglich mal vor einer Wochenschau gesessen hat und mit Musik unterlegte Lanzer, die über Straßen marschieren, beobachten durfte und genau wusste, das hat mit mir im Grunde nichts zu tun, bis hin zu dem Betrachter, der tatsächlich mit der Rakete auf die Stadt zufliegt und durch die digitale Kamera, die dort angebracht ist, den Einschlag vorwegnehmen kann und dann mit dem Einschlag kein Bild mehr vor sich hat. Was für eine Position hat dieser Betrachter?
Ja, der Virilio hat ja damals ganz schön gesagt, die Raketen zielen auf uns. Das klingt wie so ein Prophetenwort, aber ich deute ihn folgendermaßen und ich glaube, da hat er eben recht. Sie wollen uns zu Kriegstechnikern mitmachen. Ich bezweifle, dass das bei den Wochenschauaufnahmen anders ist. Da werden ja auch die eigenen Opfer nie gezeigt und es geht immer nur vorwärts oder die Front wird erfolgreich begradigt über mehrere Jahre, bis sie vor der Haustür ist. Jedenfalls, ich glaube, dass es auch sehr stark auf Identifikation arbeitet und wie in so einer Erzählung, in jenem klassischen Kriegsfilm oder Western oder Gangsterfilm, bedeutet der Tod der Hauptgruppe, von der erzählt wird, auf die die Perspektive liegt, sehr, sehr viel. Und der Tod der ganzen vielen, die da mit A und O schreiend auf die Kämpfer zulaufen und dann dabei die Arme hochwerfen, weil es billige Statisten sind und tot sind, bedeutet nichts. Und diese Perspektive hat natürlich auch die billigste Wochenschau vor 70 Jahren eingenommen. Aber natürlich ist es etwas anderes. Die Position des Zuschauers, der gerade im ersten Irakkrieg, das war ja fast so eine Pop-Idee der Generalität zu sagen, wir zeigen diese operativen Bilder.
Die auch mit Musik von Neil Young unterlegt wurde.
Wurde also auch tatsächlich von Neil Young ja unterlegt, ja. Das ist ja fast so eine Künstleridee, auf die man neidisch sein könnte, dass man solche Bilder nimmt und die deplatziert und dann für was anderes benutzt, also zur Berichterstattung des Krieges. Ich glaube, dass viele Menschen auch geglaubt haben, das wären schon selbsttätige Waffen, also intelligente gewesen. Das wurde ja damals immer in dem Zusammenhang so wie so eine Eselsbrücke, wurde das immer dieses Wort davon benutzt. Weil ich darüber was gemacht habe, Anfang des Jahrzehnts, des Jahrhunderts, weiß ich, dass es kein einziges Waffensystem hier bisher gibt, das wirklich sein Ziel findet. Es gibt höchstens welche, die Bildverarbeitung haben, sodass andere Leute, die sitzen dann meistens in Miami im Bunker und nicht am Schlachtfeld selbst, die von dort aus etwas regeln können und viel Feedback bekommen, ob die Rakete richtig fliegt oder nicht, und dann noch was korrigieren können. Aber es gibt es noch nicht, dass eine Rakete selber ihr Ziel erkennt und sich dann auch noch da rein steuert. Aber das würde die Industrie gerne produzieren und verkaufen. Bei der Arbeit über diese Dinge bemerkten wir, das war nach September 11, also wir fingen damit an und das war ein völlig esoterisches, abseitiges Thema. Und dann kam September 11 und plötzlich war es ganz schwer, in Archive reinzukommen, zum Militär vorzudringen. Und plötzlich kriegten wir es doch erlaubt, sogar in deutschen Versuchsanlagen Aufnahmen zu machen am Bodensee bei EADS. Und der Grund ist natürlich, dass die Industrie eigentlich will, dass davon die Rede ist, damit, auch wenn die kritisch ist, auch schlechte Propaganda ist Propaganda. Sie wollen das ja irgendwie weiterhin betreiben und eines Tages verkaufen. Und die Marktlage ist ja nicht immer nur günstig für sie.
Da hat es aber ja schon auch eine Form von Entwicklung gegeben. Wenn Sie sagen, die Wochenschauen waren eben genauso zielgerichtet wie die Berichterstattung über den Irakkrieg. Dazwischen liegt der Vietnamkrieg. Und da hieß es, dass im Grunde das Scheitern in Vietnam auch ein Teil der kritischen Journalisten war. Und diesen Fehler will man nicht nochmal machen. Und dann hat man diesen Begriff des Embedded Journalism erfunden, sodass man die Journalisten mit dem gefüttert hat, was sinnvoll war, und den Rest hat man ihnen genommen. Und dann kam es zu so absurden Bildern, die gar nicht mehr inhaltstragend waren. Man hatte einen grünen Bildschirm und man sah Punkte aufleuchten und darüber hieß es, das ist die Schlacht um Bagdad. Das heißt, die Bilder wurden komplett von ihrem Inhalt getrennt.
Ja, ich glaube, diese grünen Bilder gab es im Ersten Krieg und beim Embedded sah man noch was viel Öderes, nämlich man sah, dass sie über eine Straße in der Wüste fuhren stundenlang und mehr konnte man leider nicht sehen. Und weil ja der Krieg sich nicht da abspielt, wo gerade zufällig eine Kamera sitzt und der Korrespondent des jeweiligen Fernsehsenders, gab es da wirklich nur Fahraufnahmen zu sehen. Und ich war auch damals in den USA und sah so einen Verkehrskanal und dachte, was, warum sieht denn das so westlich aus, und verwechselte einen friedlichen Verkehrskanal mit einem Kriegsberichtskanal. Ja, das ist interessant. Es scheint so zu sein, dass im Vietnamkrieg die Steuerung oder die Absicht verfehlt wurde. Die sollte ja den den Erfolg und auch natürlich wurden die Medien angelockt von der Vitalität der Auseinandersetzung, weil der Feind so nahe war. Darum wurde es ja auch so ein Filmgenre. Es sind ja nach dem Vietnamkrieg ein paar hundert Spielfilme gedreht worden in Amerika. Der ist sozusagen symbolisch noch gewonnen worden durch das Filmgenre.
Und auch wirtschaftlich allemal.
Wirtschaftlich allemal. Und diejenigen, die den Krieg gewonnen haben, die wurden mehrere Jahrzehnte lang, als man das kambodschanische Verbrecherregime in der UNO und im Europäischen Union als die anständigen Überfallenen und so weiter verkaufte, bis es schließlich auch vor dem Kriegsgericht für die endete, wurden die so als die Großverbrecher gebrandmarkt und als dann das damit vorbei war und sie auch kapitalistische Wirtschaft betrieben vor 10, 15 Jahren, mussten sie sich ganz hinten anstellen. Also sie sind jetzt weiter als Bangladesch oder Malaysia, aber sie sind in einer viel schlechteren Position als andere Länder wie Thailand oder so. Also sie haben teuer dafür bezahlen müssen, dass sie in dem Krieg nicht schlagbar waren, um das mal so zu sagen.
Jetzt heißt Ihre Ausstellung Serious Games, Krieg, Medien, Kunst. Das lenkt natürlich die Aufmerksamkeit auf ein drittes mediales Phänomen, was in der Neuzeit aus der Verarbeitung von Kriegsgütern, so nennen wir es mal einfach, entstanden ist, nämlich das Videospiel. Das heißt, die Unterhaltungsindustrie hat sich zunehmend militarisiert oder umgekehrt. Hat sich das Militärische der Unterhaltungsindustrie untergeordnet?
Ja, wir haben in der Ausstellung von Ingo Günther sehr viele Globen. Auf diesen Globen fasst er immer so besondere statistische Zusammenhänge zusammen. Und das eine, was mir sehr, sehr gut gefällt, er misst, wie viel Menschen in einem Land pro Fernsehtag zu Tode kommen. Also jetzt durch Verbrechen. Schöner Satz von Fischli Weiß. Macht es Ihnen etwas aus, dass Ihre Frau im Fernsehen Verbrecher bewundert? Also das, was unsere zivilste Lebensform geworden ist, dass wir sonntags im Tatort die Verbrecher bewundern oder natürlich die gute Sache muss am Schluss siegen, aber der Kitzel kommt daher und stellt das in Relation zur Bevölkerungszahl und dabei kommt raus, dass manche Länder nach so einer Rechnung schon ausgelöscht sind, also gar keine Bevölkerung mehr haben, wenn man die symbolischen Verluste im Fernsehen mit der Zahl der Zuschauer, die dem zusehen, wenn man die damit verrechnet. Und da ist dieser Zusammenhang drin, also das ist eine Unterhaltungssache geworden und das hat auch mit dem Status des digitalen, computergenerierten Bildes zu tun. Ich glaube, dass dieses Bild dabei ist, der Standard zu werden, obwohl es ja durchaus fiktiv sein kann, also dass man bildet, sagen wir mal, das Funktionieren eines Atomwerks damit ab und das kann vollständig fiktiv sein. Man fängt an, dem mehr zu trauen, weil das Besondere ja an einem computergenerierten Bild ist, vergleichen wir das jetzt mit einem Studiosystem, da fällt das zusammen, der Kulissenbau und die Bildherstellung, die ist in eins gesetzt. Also es ist was Innerliches und was Äußerliches. Und da kommt, glaube ich, so eine Verwirrung zustande. Also nehmen wir mal an, ein Trainingsprogramm der Amerikaner, was ich auch gefilmt habe, was auch in der Ausstellung ist, die nehmen reale geografische Daten von Afghanistan. Und wenn da ein Panzer zur Übung durchfährt, ist der Berg wirklich so hoch, wie dort abgebildet. Also es ist eine sozusagen reale Landkarte mit so ein paar Modifikationen und Vereinfachungen natürlich. Und damit ist der Anspruch an Gültigkeit einer solchen Landschaft fast größer als der einer Fotografierten, die von so vielen Imponderabilien abhängt, natürlich auch redigiert wird. Sonst gäbe es ja keine Filmkunst, wenn man nicht Dinge zuspitzen könnte durch eine bestimmte Aufnahme oder essentiell erfassen, so ähnlich wie beim Umgang mit Sprache.
Also ein Parcours von 23 internationalen Künstlerpositionen ist dort in Darmstadt zu sehen. Fotografien, Videos, Computerspiele, Bildteppiche, Gemälde, Rauminstallationen. Eins davon ist von Ihnen selbst, Harun Faruqi, Kriegstropen heißt das und ist zu sehen in dem Wasserreservoir oben auf der Mathildenhöhe. Es ist gemeinsam mit Ihrer Ehefrau Antje Ehmann entstanden. Was ist das für ein Projekt?
Das ist, was man vielleicht modern ein Sampling nennen könnte. Wir arbeiten schon in anderen Zusammenhängen länger daran, aus Spielfilmen bestimmter Genres und Subgenres so eine Essenz durch Montage zusammenzuarbeiten. Also wir haben einen Film über das Kriechen im Krieg und eine Zusammenstellung über die Rolle des Fliegers, also die Darstellung des Fliegers im Kriegsfilm. Und bei dem Kriechen diese Dramatik, also erstmal von dem aufmerksamen Gehen, dann immer weiter runter, bis man auch durch unwegsames und feuchtestes Gelände und die Landungen in der Normandie und auf den pazifischen Inseln immer vom Wasser, dieses amphibische, vom Wasser an Land kriechen. Diese Form, also dass man versucht, innerhalb von wenigen Minuten die Standardstereotypen, Hauptausdrücke eines Genres wiederzugeben. Das haben wir dort im Wasserreservoir aufgebaut, wo man mit Gummistiefeln durch muss, um sich das anzusehen. So eine Art Gruselkabinett neben der Ausstellung noch.
Das ist ein ganz eigentümlicher Raum. Er ist relativ dunkel, Backstein-Ästhetik. Es ist ein sehr halliger Ton dort. Und man kann da wunderbar auch mit Tonelementen spielen. Wie projizieren Sie da Ihre Bilder? Auf Leinwände, auf Bildschirme?
Ja, wir projizieren die da auf zwei solche. Es gibt solche halbtransparenten Kunststoffleinwände, die man so frei in den Raum hängen kann. Dann sieht man, dann scheint das Bild zu schweben.
Die Ausstellung trägt den Titel Serious Games. Harun Farocki, ist das zynisch, ist das abgeklärt oder ist das simpel ein V-Effekt, ein Verfremdungseffekt?
Serious Games hat damit zu tun, dass ich eine Arbeit 2009 und 10 machte, die so heißt, also ein Zyklus. Und der hat die einfache Grundidee, dass in den USA zum Training von amerikanischen Soldaten solche digitalen Spiele, die so ähnlich wie Computerspiele, sagen wir mal vereinfacht Computerspielsituationen und Landschaften benutzt werden. Und die eben solchen oder ganz ähnlichen werden dann benutzt, wenn es traumatisierte Veteranen oder Soldaten gibt. Da will man ihnen die Situation besonders wachrufen, in denen sie das Trauma erfuhren. Und darum kriegen sie ein solches Programm vorgespielt. Das ist ja eine Opposition, da braucht man ja nicht viel Erklärung. Also das stellt ja großartig die Fragen, was es mit diesen Bildern da auf sich hat, wenn sie für das eine wie für das andere taugen und in welcher merkwürdigen, verschobenen Weise die Kriegserfahrung in solchen Computerspielbildern gespeichert oder aufgehoben oder aufgehoben werden soll. Das nennt man in der Branche Serious Games, also solche Sachen, die für Therapie oder für Trainingszwecke benutzt werden und eben nicht zur Unterhaltung, keine Unterhaltungselektronik sind.
Umso zynischer eigentlich.
Nennt man in der Branche Serious Games und darum gefällt mir diese Opposition.
Und so ein bisschen von Brechtschen V-Effekt steckt dann auch noch
natürlich,
da drin.
Natürlich, klar.
Kommen wir zu der ersten Musik, Harun Farocki. Sie stammt nämlich von eben jenem Bert Brecht und Kurt Weill und ist das Berliner Requiem zu Potsdam unter den Eichen, gesungen von der großen Lotte Lenya. Was verbindet Sie mit diesem Stück?
Als ich 15, 16 war, hörte ich bestimmt jeden Tag irgendeine Brecht-Platte, auch bei Freunden. Dieses Lied konnte ich nie verstehen, was da gesungen wird. Es war so großartig apodiktisch und endete so rasant. Und akustisch, ich habe es einfach nie verstanden. Und aus irgendwelchen Gründen war ich nicht in der Lage, das Gedicht aufzutreiben. Dann kam in den 70er Jahren Kluges Film in Gefahr und größter Not heraus, wo seine Schwester, sogenannte Alexandra Kluge, in Wirklichkeit Karen Kluge, mit einer Freundin sich eben damit Studien treibt, dass sie versuchen, dieses Lied zu entschlüsseln und Wort für Wort mitzuschreiben. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Dieses Lied handelt ja von einer Demonstration in Potsdam und endet mit dem Satz, dann kam die grüne Polizei und haute sie zusammen und dann ist alles vorbei. Das ist einfach so großartig apodiktisch. Das ist eines der überraschendsten Lieder von Brecht Weill.
Zu Potsdam unter den Eichen, Lotte Lenya.
Zu Potsdam unter den Eichen, im hellen Mittagenzug. Vorne eine Trommel und hinten eine Fahn, in der Mitte einen Sargmannsruh. Zu Potsdam unter den Eichen, im hundertjährigen Staub. Da trugen Sechse einen Sarg mit Helm und Eichenlaub. Und auf dem Sarge mit Männigerrot, da stand geschrieben ein Reim. Die Buchstaben sahen hässlich aus, jedem Krieger sein Heim.
HR2 Kultur, Sie hören die Sendung Doppelkopf. Gast ist weiterhin Harun Farocki, Filmemacher, Filmkünstler, Ausstellungsmacher und. Brecht hatte ja in den 20er Jahren auch ein starkes Interesse am Film entwickelt, Harun Farocki, und zwar als Mittel der Aufklärung. Also für ihn war das sozusagen Propaganda im rechten Sinne und als Weitertreibung seiner eigenen Stücke. Wie sind Sie mit Brecht und Brecht-Filmen in Berührung gekommen?
Mit Brecht früher als mit Brecht-Filmen. Ich habe zwar den eigentlich einzigen wichtigen Film, an den Brecht beteiligt war, das war Coole Wampe. Brecht als eine Idee oder als eine Methode, die gleich über das Nur-Theater hinausgeht, also die hat nichts nur mit dem Theaterabend zu tun, sondern das beschäftigt einen weiterhin, es geht in Gesprächen fort, es setzt sich in Denkweisen, in Versuchen, die Welt zu beschreiben, fort. Das habe ich, als ich in Hamburg Schüler war und von Gründgens und dem ganzen Gründgens-Ensemble begeistert war, war paradoxerweise, gerade von Gründgens habe ich meinen ersten Brecht gesehen. Also der hat ja die Heilige Johanna der Schlachthöfe, ich glaube 59 oder so, uraufgeführt. Das wollte er eigentlich in der Vorkriegszeit schon machen. Das war mit Brecht verabredet und dann war Brecht schon tot. Und das wurde da mit Hanne Hiob, also der Tochter von Brecht, in der Hauptrolle am Schauspielhaus gemacht. Das war ein wichtiges Bildungserlebnis für mich.
Hat das die eigene Arbeit damals schon vorweggenommen oder beeinflusst?
Na, meine eigene Arbeit, worin bestand die schon damals? Also außer in Lokalen groß rumzureden, in einem Lokal namens Palette übrigens, das dann später notorisch geworden ist durch
Hubert Fichte.
Durch Hubert Fichte, ja. Das war eher so ein Bohème-Verhalten oder so könnte man das nennen. Also dann war ich stark vom Brechtschen Denken beeinflusst und fand überhaupt keinen Betätigungsort für solches Denken. Und zum Glück, als ich so 20, 22 war, dachte ich über ganz andere Sachen nach. Also es reicherte sich an, nicht irgendwie Brechtstücke nachmachen. Und als dann plötzlich völlig unversehens, fast so unversehens wie die arabische Revolution in den letzten Monaten, plötzlich so eine politische Revolte in Deutschland begann, also 67, 68, und ich an der Filmakademie war, da machte ich dann einen Film, der heißt Nicht löschbares Feuer, über die Napalm-Produktion, und der ist ganz stark brechtisch, also die Darsteller sollen die Personen nicht wirklich bedeuten, haben kein imitatives Verhalten, sie stehen nur für sie ein und die Räume ähneln keineswegs dem bezeichneten Ort, das tun sie ja im normalen Film auch nicht ganz, aber jedenfalls ist es so ganz deutlich, der Gestus der Verfremdung und dass hier nur eine Modellbildung vorliegt. Das hat mich dann schon beeinflusst und solche Art von Filmen habe ich dann bestimmt bis in die frühen 80er Jahre gemacht, aber dann ist es zum Glück was anderes geworden. Also es ist ja immer schlimm, wenn man nur die gleiche Form oder die gleichen Methoden, das muss ja irgendwie sich ganz anders übersetzen.
Der Film ist ja landläufig, wenn man ihn heute in den Kinos genießt, betrachtet, das Medium, was es darauf anlegt, dass man es selbst vergisst. In dem Moment, wo der Film darauf aufmerksam macht, dass der Film ist, ist die Illusion zerstört und der Zuschauer irritiert. Das heißt aber, dass in diesem Unterhaltungsbereich, wo der Film heute, das Kino heute maßgeblich wirkt, wirkliche Aufklärung nicht möglich wäre.
Schwierig, schwierig. Ob das nicht doch immer eine Paradoxie ist, dass das Theater bei Brecht darauf aufmerksam macht, das ist nur ein Modell, hier sitzt nicht wirklich Königin von England, um in so einem Brecht zum Beispiel zu bleiben. Und dann gelingt die Imagination doch, obwohl die nur auf zwei Stühlen sitzen und keine Krone tragen. Das hat ja auch Brecht erkannt, weil er dann trotzdem großartige Schauspieler brauchte, obwohl es ja ein Antispielen sein sollte. Und ob das irgendwie was hilft, mit einem Zwischentitel einen Bilderfluss zu unterbrechen, ist noch sehr die Frage. Man muss ja nur Kindern zusehen, wie sie in eine Imagination wieder reinspringen können. Zwischendurch beantworten sie irgendeine Frage oder beißen vom Brot wieder ab und dann machen sie wieder weiter. Also das ist sowieso unklar. Aber jedenfalls ein Film, der den Code, also die Frage, wie repräsentiert man das Leben oder einen bestimmten Satz von möglichen Ereignissen im Leben, etwas ändert oder wenigstens verschiebt, das scheint mir heute das Wichtigere zu sein. Und da zeigt sich ja zum Glück, dass die Lage des Fernsehens und des Kinos ist ja keineswegs großartig. Also die sind ja viel krisengeschüttelter und dysfunktionaler als andere, als denen die Bankbranche gesund gegen. Und trotzdem werden in der ganzen Welt unter unmöglichen Bedingungen hochinteressante Filme produziert. Ich würde sagen, so in den letzten 15, 20 Jahren ist eigentlich so eine Blüte wie zur Zeit der Nouvelle Vague inklusive New Hollywood in Amerika, also Ende der 50er bis Anfang der 70er, dieses Jahrzehnt. Und Das hat sicher auch mit diesen digitalen Möglichkeiten zu tun, mit der Globalisierung, dass die Filmbildung so universell geworden ist, also der Austausch, dass jemand in Kasachstan unglaublich viel über, auch durch DVD-Kaufen auf dem Schwarzmarkt, die ganze Filmgeschichte der Welt kennen kann. Und ich erlebe immer wieder, dass aus Ländern, die überhaupt keine große Filmtradition haben und wo das eben nicht über ein Jahrhundert aufgebaut wurde, wie in Frankreich, vielleicht Deutschland und Amerika, auf jeden Fall großartige Dinge passieren.
Der Ort Ihrer Filme ist zunehmend oder vielleicht auch immer schon das Museum. Es gibt immer wieder mal Festivals, die Filme zeigen, die Berlinale. Es gibt aber auch Ausstellungen wie die Documenta in Kassel, die große Weltkunst präsentieren und repräsentieren will, die eben auch Arbeiten von Ihnen zeigen. Wo fühlen Sie sich besser aufgehoben, im Kino oder im Museum?
Ja, das Kino ist ja auch eine ideale Konstruktion. Also das Kino ist schon mal gut, weil es eine Trennung im Gegensatz zum Fernsehen oder der DVD, die ja wichtige Mittel sind, aber das Kino ist auch nochmal so eine symbolische Trennung vom Alltagsgemurmel, wie Finkelkraut das mal sagte. Der sagte, ein Gericht kann aus zwei Stühlen bestehen oder eine Schulklasse, aber diese Trennung vom Alltag, dass man da hingeht und wenn das nur 2 Meter ist, und macht schon einen Unterschied. Da glaube ich, ist viel dran. Vielleicht wie in der bürgerlichen Lebenskunst sich die Menschen abends umkleideten, wenn Besuch kam oder wenn sie Musik hörten, dass auch so eine kleine symbolische Trennung vom Alltag ist. Das Kino für die Filme, die ich machte, vergleichen wir das mal mit Literatur, das ist halt ein bisschen so wie der Markt für Lyrik. Ja? Also das waren immer Kinematheken und Filmclubs und 1988, 90, als ich Filme machte wie Bilder der Welt oder Leben BRD, dann kriegte ich vielleicht schon 30, 40 Spielstellen in Deutschland, die so etwas zeigten. Also so eine Documenta hat viele Zuschauer, weil ich was über Fußball gemacht habe, haben auch viele, die sich die Füße müde gelaufen hatten, mit ihren Familien sich da mal hingesetzt. Ich finde das ja alles sehr, überhaupt nicht zum Bespotten. Ich finde es ja toll, dass so ganz viele Familien so einen Kulturtourismus im Sommer machen und so Dinge, die ja gar nicht so einfach zu verstehen sind, zu verstehen versuchen und diskutieren. Und da kommen ja dann irgendwie 500.000 Menschen und viele sitzen dann da auch, weil man da mal in Ruhe sitzen kann und es auf den ersten Blick nicht so kompliziert ist. Und,
kurz zu erklären, Sie haben da die Strukturen des Endspiels 2006 zwischen Italien und Frankreich aufgezeichnet, in vielen verschiedenen
12 Bildschirme, ja.
In der Rotunde im Friedrichshainum in Kassel. Das war optisch attraktiv und natürlich, die WM war gerade vorbei, inhaltlich auch.
Ja, da gibt es dann halt mal sehr viele Zuschauer und wenn man an so einen Ort wie das Pompidou denkt, oder ich hatte im Jeu de Paume vor 2 Jahren eine Ausstellung, da gibt es halt wirklich viele, viele Zuschauer, die Arbeiten angucken und viele laufen halt, wie man das immer bei Bildern macht, mal kurz dran vorbei. Das ist ja auch ein Problem, wenn die Arbeiten länger sind, weiß man nicht, ist man jetzt in der ersten Minute oder lohnt es sich gar nicht mehr und wann fängt der nächste Durchlauf an und das ist alles ein bisschen kompliziert, aber manchmal sieht man auch, dass manche sich hinsetzen und vieles ausführlich oder beim zweiten Mal anschauen. Also es ist ein merkwürdiger Erscheinungsort oder Distributionsort. Der entscheidende Unterschied ist ja, dass im Kunstort so viel der repräsentative Aspekt ist so groß. Also eigentlich ist das immer ein Festival. Das ist immer müssen eigentlich immer die Autoren dabei sein. Es gibt immer eine Vernissage und vielleicht sogar noch eine Finissage und dazwischen nochmal eine Diskussion. Überfordert mich auch von den Möglichkeiten meiner physischen Vervielfachung und so weiter. Und es hat so ein bisschen so einen kleinen feudalen Geschmack. Also es ist immer so ein Feierakt, auch wenn es nicht viel Geld gibt. Für so eine Feier gibt es immer noch Geld.
Ich habe so das Gefühl, dass ein Teil Ihrer Arbeit sich immer darum gekümmert hat, zu zeigen, was ist, was unser Leben ausmacht und immer auch reflektiert hat, dass es eine mediale Vermittlung ist, was da passiert. Einer Ihrer großen Filme, Arbeiter verlassen die Fabrik zum Beispiel, ein Film, der sich anknüpft an einen der ersten Filme überhaupt von den Brüdern Lumière, die nur zeigen, wie Arbeiter aus dem Fabriktor hinauslaufen. Eine ganz alltägliche Szene, ohne Besonderheit, aber eben dadurch, dass sie medial vermittelt wird, wird sie wieder besonders. Und Sie haben das dann überhöht, indem sie viele, viele Ausschnitte von Pasolini, Antonioni, Fritz Lang, D.W. Griffith und so weiter gesucht haben, die dazu passen. Das heißt, der Film kommentiert sich selbst.
Ja, das wäre schön. Das ist immer meine Hoffnung. Ich suche immer wieder nach Möglichkeiten, dass auch mal Bilder kommentieren, um das mal so etwas metaphorisch ist es natürlich schon, aber dass man nicht nur mit Worten Bilder kommentiert, sondern dass man auch etwas ersieht durch eine bestimmte Form der Montage oder Anordnung. Und solche Sachen im Kunstraum mit mehreren Bildspuren zu arbeiten, also meistens nur zwei, also im Fall dieser Dokumenta waren es mal 12, aber ein Spiel aus 12 Perspektiven oder mit 12 verschiedenen Darstellungsweisen zu zeigen, ist ja trotzdem wieder leicht verstehbar für jeden, weil man immer weiß, es handelt sich um die nächste Minute des Spiels. Aber sonst halt mit zwei Bildern, was ja schon eine merkwürdige Sache ist, weil wir es ja nicht so richtig eingeübt sind, zwischen zwei Bildern hin und her zu springen. Aber da gibt es manchmal die Möglichkeit, einen weicheren Schnitt zu machen, also einen Zusammenhang zwischen zwei Bildern herzustellen, der nicht so festgelegt ist wie meistens in der Montage, wo es ja meistens darum geht, entweder ein sehr ähnliches oder ein sehr anderes Bild zu benutzen. Sonst rufen ja immer so die Cutter, das ist zu ähnlich, machen wir das lieber nicht oder so. Also diese Sache, diese sehr einfache Kompositionsregel, über die ein bisschen hinauszukommen im Artistischen.
Harun Faruqi, machen wir noch eine kleine Pause, hören ein bisschen Musik, und zwar das Stück Fog Tropes, Nebelbilder, von dem amerikanischen Komponisten Ingram Marshall, der so ein bisschen zwischen elektroakustischen und minimalen Kompositionen schwebt, sich aber auch aus der Weltmusik bedient hat. Was verbindet Sie mit Ingram Marshall?
Das hängt eigentlich damit zusammen, dass ich immer nach Musiken suche, die vielleicht doch in einem Film erscheinen könnten. Also ich habe auch in meiner Zusammenarbeit mit Christian Petzold immer wieder, kommen wir dazu, lieber keine Musik, und dass die Musik zu oft zu billig benutzt wird und zu auch wieder so schlimm resemantisiert wird. Da gibt es so Autoren wie Charles Ives, die sind ja fast lautmalerisch, auch hier bei Fog Tropes, die haben aber so fast wie, als ob man ein Hintergrundgeräusch benutzte, könnte man die einsetzen, weil sie nicht in dieser Weise durch ihre Themendurchführung eine Aussage treffen würde und den Film so eindeutig aufladen würden. Also wenn ich zuhöre, wie jemand einen Tatort sieht, nichts gegen diesen, ich will das gar nicht so schlecht machen, aber heutzutage gibt es da so fast automatisch so eine Musik, die mir, auch wenn ich da gar nicht hingucke, weiß ich schon, dieser Mann ist zweifelhaft, diese Situation könnte noch ganz schön beschissen werden und so weiter. Und diese Form des ständigen Kommentierens durch Musik könnte man mit so einer Musik vermeiden, würde aber trotzdem dem Bild etwas hinzufügen.
Versuchen wir uns unseren eigenen Film dazu zu dichten, zu diesem Stück Fog Tropes von Ingram Marshall.
Soll ich sagen, warum wir hier rausgehen? Natürlich, weil es uns ans Zeit fehlt. Ich finde es sehr schön, dass man hier selber Musik mitbringt und dann auch ein bisschen erzählt, warum gerade die. Das ist natürlich alles ein großer Zufall, weil so wie wir, lesen Sie aus irgendeinem Buch vor, dann wüsste ich auch, könnte ich auch viele Bücher wählen. Wir hören ja erstmal auf, weil das ja eine montierbare Musik ist, wie ich gesagt habe. Man könnte in einem Film Stücke davon zitieren und man würde nicht die Kompositionsgesetze so vollständig verletzen, wie man das bei so Klassikradio tut, wo man dann einen Satz spielt. Und dann sind wir ja hier in Frankfurt, wo Adorno diese Sendung Schöne Stellen, kennen Sie die? Schöne Stellen mal gemacht hat, wo er umständlich erklärt, warum das auf keinen Fall geht, dass man nur die schönen Stellen vorspielt, und dann spielt er einem die schönen Stellen vor. Darüber dachte ich gerade nach, als ich heute früh hierher fuhr, dass eine so großartige Radiosendung ist, weil sie überhaupt nicht darüber klar wird, er weiß einfach nicht, was er mit diesem Gegensatz machen soll. So herrlich davor warnt, fast wie man früher im Aufklärungsfilm vor Geschlechtskrankheiten warnte oder im Gangsterfilm Crime Does Not Pay sagte. So ähnlich warnte Adorno davor, nur bestimmte Stellen von der Musik hören zu lassen.
Und wir hörten Foxtrotes von dem amerikanischen Komponisten Ingram Marshall. HR2 Kultur weiterhin Gast in der Sendung Doppelkopf ist der Filmemacher Harun Faruqi. Herr Faruqi, lassen Sie uns mal ein bisschen in der Zeit zurückgehen, und zwar in die Zeit, wo Sie maßgeblich über Filme geschrieben haben, anstatt selbst welche zu machen. Sie waren 10 Jahre lang bis zu deren Ende Kritiker bei der besten deutschen Filmzeitschrift, der Filmkritik. So simpel der Titel, das wäre heute schon gar nicht mehr denkbar. Damals ging es ähnlich wie in den französischen Carrière du Cinéma darum, lustvoll, intelligent, imaginativ über Filme zu schreiben und diese siebte Kunst auch als Kunst ernst zu nehmen.
Ja, aber ich glaube, dass unsere Periode, also ich fing da in frühen 70ern an, das war schon nicht mehr die Hochzeit dieser Zeitschrift. Also ich glaube, dass die 59 gegründete Zeitschrift, als dann die erst überhaupt den Begriff der Filmkunst konstituierte und all diese Kenntnisse aus Frankreich, Italien vom Neorealismus, die überhaupt erst in Deutschland bekannt macht und überhaupt, sagen wir mal, etwas, was in Deutschland ja etwas schlechter entwickelt war als in Frankreich, eine Verbindung von Intelligenz und Kino hier etablierte. Und um 68 so hörten fast diese ganze Generation fast auf. Und das war Enno Patalas oder Frieda Grafe. Manche von denen, weil es jetzt Funktionärspositionen, also das meine ich jetzt nicht negativ, aber es ist was Objektives, im Betrieb gab. Also sogar Günter Rohrbach, der Produzent, war ja mal bei der Filmkritik und hat was über Antonioni geschrieben. Durch die Carrière du Cinéma und die Nouvelle Vague war für mich tief eingefleischt dieses Versprechen, man muss über Film schreiben und es gleichzeitig tun, also nicht diese Trennung von Kritik und dass man das nur so lange macht, solange man keine Filme machen kann, und sondern dass man immer Film auch reflektiert und schreibt und sich austauscht. Und die Filmkritik fiel uns so eigentlich vor die Füße, weil sie keiner mehr machen wollte Anfang der 70er Jahre. Und auch Wim Wenders schrieb nichts mehr, dem hatte jetzt so viel zu tun. Und in so einer Lage haben wir das angenommen und wir haben einen ziemlich radikalen Kurs, der vielleicht auch sektiererisch war, eingeschlagen. Wir haben den Erfolg des jungen deutschen Films sehr fraglich gefunden und haben über Fassbinder, ich weiß nicht was, 1,5 Texte überhaupt nur veröffentlicht. Und Wim Wenders kam so ein bisschen besser weg, aber Kluge kam ein bisschen besser weg, aber Herzog überhaupt nicht. Wenn er überhaupt vorkam, kam der nicht gut weg. Und ob dieses Feld überhaupt groß genug war, um so eine Abspaltung zu vertragen, also der oppositionelle, minoritäre Film und dann nochmal bestimmte Aspekte nur davon, das ist sehr fragwürdig und das hat uns dann auch am Schluss finanziell kaputt gemacht.
Waren Sie zu elitär?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich finde, dass heute eine Zeitschrift wie, die sollte ich jetzt hier wirklich richtig zitieren und sehr empfehlen, die Zeitschrift Cargo, die hauptsächlich Bert Rebhandel in Berlin macht, dass diese Zeitschrift solche besonderen Positionen und hochintelligente Debatten wie selbstverständlich macht, aber auch einen Film, der in jedem Kino landet, gelegentlich behandelt. Also diese Angst davor, einen Mainstream-Film gut zu finden, ist da zum Glück nicht mehr vorhanden.
Harun Faruqi, wenn man mal versucht, in Ihre kreative Welt einzutauchen, dann sind Sie Filmkritiker, Filmemacher, Regisseur, Schöpfer von Videoinstallationen, Autor von Filmessays, Drehbuchautor, Hochschullehrer. Geht das alles in eine Person oder sind Sie immer nur eins zur Zeit?
Na, zum Glück nicht, sonst würde das nicht klappen. Muss schon immer mehreres gleichzeitig sein. Also auch, wenn ich unterrichte und wir gucken uns dort Filme an, dann führt das auch dazu, dass es meine eigene Arbeit befördert, an der ich gerade sitze. Also das muss ich alles miteinander verbinden, sonst geht das nicht. Und ich schreibe auch meistens über Dinge, die ich beim Produzieren erfahren habe. Also nehmen wir an, was wir hier eben kurz besprochen haben über diesen neuen Status des computergenerierten Bildes, der Computeranimation. Darüber habe ich neulich was geschrieben. Und das ist natürlich, kann ich nicht über etwas ganz anderes schreiben.
Dieser Autorgedanke, der irgendwann mal in den Film Einzug hielt, ist natürlich eine Fiktion. Der Autor des Films ist immer ein Kollektiv, immer ein Team. Bei Ihnen ist es oft ein sehr kleines Team. Sie machen dann Regie, Buch und Schnitt oft selbst, Kamera nicht. Warum nicht auch noch Kamera?
Kann ich so schlecht? Ich habe schon mal irgendwelche Kameras auch irgendwo draufgehalten und gedrückt, aber da muss man viel mehr drüber wissen, als ich tue. Und dann kann ich mich nicht konzentrieren, was ja meistens dokumentarische Situationen sind, kann ich mich nicht mehr konzentrieren, wenn ich mit irgendeinem Gerät zu tun habe. Also ich habe zu oft erfahren, dass wenn ich mit irgendeinem Gerät zu tun habe, dann kann ich mich nicht, habe ich nicht genug Kraft frei für irgendetwas, was ganz gering aussieht, aber dass ich irgendwie vorhersehe, wie die Situation sich entwickelt oder mir überlege, dazu müsste man doch eigentlich noch Folgendes haben, sonst kann man das ja später gar nicht gebrauchen oder solche Dinge, die vielleicht sind das auch nur Wunschenergie, die ich da mobilisiere, aber das brauche ich dringend und darum versuche ich immer freie Hände zu haben, wenn irgendwas gedreht wird.
Zum Schluss noch ein großes Musikstück, das Sie sich ausgesucht haben aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Erbarme dich, mein Gott, heißt die Arie. Es singt Christa Ludwig mit dem Chor der Deutschen Oper Berlin und den Philharmonikern, den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Herbert von Karajan. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Mein Gast Harun Farocki und ich, mein Name ist Ulrich Sonnenschein. Kurz noch eine Erwähnung der Ausstellung Serious Games, Krieg, Medien und Kunst heißt sie, die Harun Farocki mit Antje Ehmann kuratiert hat, ist zurzeit auf der Mathildenhöhe in Darmstadt zu sehen.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.